Deutschlandfunk.
Egal ob Taylor Swift, Lionel Messi oder Angela Merkel, sie sind es ja nie allein, oder? Eine Bühnenshow entsteht nicht von allein, Tore werden nicht von allein geschossen und Politik wird nicht allein gestaltet. Und das gilt natürlich auch für Geschichte, ne? Wir haben gelernt, Geschichte ist komplex. Es ist immer so, dass vieles zusammenkommt und eben nicht einer allein den Unterschied macht. Ja, und trotzdem gibt es da Namen, die die Jahrtausende überdauern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 8. Alexander der Große.
Mit Markus Dichmann.
Er ist ja ein History-Superstar, ne? Alexander der Große. Und ja, er hat Geschichte sicher nicht allein geschrieben, aber ja, wir kommen der Reihe nach eben doch nicht an ihm vorbei. Wir haben ja in den letzten Folgen die griechischen Stadtstaaten und ihre frühe Demokratie kennengelernt und wir haben auch das große Reich der Perser kennengelernt, ne? Und Griechen und Perser in direkter Nachbarschaft und auch immer wieder in Konkurrenz kommen jetzt bei Alexander im ganz großen Clash zusammen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, du Historiker-Sternchen.
Ja, sei gegrüßt.
Ohne dich geht's natürlich auch nicht hier heute. Matthias, wir waren schon in Griechenland bei den berühmten griechischen Poleis, den Stadtstaaten der frühen Demokratie und so. Mehr als 100 Jahre später wird Alexander geboren und über den reden wir heute noch. Warum bitte?
Naja, er ist erstens mal Gründer dieses Riesenreiches von Griechenland bis zum Hindukusch. Mhm. Dann ist er nach wie vor Mittelpunkt von Romanen und Filmen. Da wird er gespielt von Colin Farrell und seine Mutter wird dargestellt von Angelina Jolie. Und ein Makedone aus dem kleinen Makedonien herrscht über das große Griechenland. Mhm. Und manche Griechen sagen, beide sind eigentlich Hellenen, also Griechen. Und andere sagen, Makedonen stammen von Illyrern oder Thrakern ab. Also keine Griechen.
Aber das ist ja schon mal mindestens ein erster Knaller, ne? Ich denke, viele verbinden Alexander den Großen mit Griechenland. Nur kam er selbst gar nicht aus Griechenland, nicht aus Athen oder Sparta, sondern eben aus dem makedonischen Pella. Übrigens eine Stadt, heute ziemlich klein, die es immer noch gibt. So, und in diesem Pella, Matthias, da war also sein Vater Philipp II. König. Und bei dem ging das eigentlich alles los, ne? Dass die Makedonen auf Griechenland schielten.
Ja, der Philipp II. Hat zahlreiche Städte auf dem griechischen Festland erobert und nach einer entscheidenden Schlacht 338 vor Christus war Makedonien Hegemonialmacht in Griechenland. Ein Jahr später wird Philipp Anführer des Korinthischen Bundes. Das war ein Zusammenschluss nahezu aller griechischen Stadtstaaten, um diese andauernden Kriege untereinander zu beenden. Mhm. Damit war natürlich auch das Ende der autarken antiken Poleis-Welt gekommen. Philipp ließ sich auf der ersten Sitzung des Korinthischen Bundes zu deren obersten Feldherrn wählen, mit dem Auftrag oder, sagen wir ruhig, der Ermächtigung, gegen Persien Krieg zu führen.
Da kommen wir jetzt also auch schon zu den Persern. Philipp II., ein makedonischer König, wohlgemerkt, steht jetzt an der Spitze Griechenlands und plant eben, ja, diese, wir haben das ja in den letzten Folgen gelernt, Matthias, diese alte griechische Rivalität mit den Persern wieder aufzugreifen. Plant einen Feldzug gegen den großen Nachbarn. Aber hat er ihn auch wirklich unternommen?
Nein, hat er nicht. Aber er hat eine Art Vorauskommando losgeschickt. 337 vor Christus hat er einige griechische Städte an der kleinen asiatischen Küste aus der persischen Herrschaft befreien können. Aber den weiteren Gang der Dinge hat Philipp II. Nicht mehr erlebt. Er wurde nämlich 336 während der Hochzeit seiner Tochter Kleopatra ermordet. Mhm. Und kaum war die Nachricht vom Tod Philipps verbreitet, fielen einige griechische Städte vom Korinthischen Bund ab und nahmen Kontakt zu Demosthenes und dem Feldherrn Philipps Attalos auf. Beide waren erklärte Gegner seines Sohnes Alexander. Und sie bezweifelten den Erbanspruch Alexanders auf den Titel des Königs von Makedonien. Alexander reagierte sehr brutal auf diese Vorwürfe und auch auf einige Aufstände und hatte 334 vor Christus die Lage so weit unter Kontrolle, dass er mit den Planungen für einen Feldzug gegen Persien beginnen konnte.
Gut, also 334 vor Christus, da sind wir jetzt, da hatte Alexander der Große dann wieder die Zügel in der Hand und aus diesem Plan, Krieg gegen Persien zu führen, wurde dann auch tatsächlich ein echter Krieg.
Ja, es wurde ein echter Krieg, aber vorher noch eine kleine Geschichte. Aha. Nämlich im Winter 334 vor Christus gelang Alexander die Eroberung von Teilen Anatoliens in Gordion, etwa 80 Kilometer südwestlich des heutigen Ankara. Da versammelte er seine Truppen und sorgte für eine der vielen Mythen in der griechischen Geschichte. Einer Sage nach habe ein Orakel vorhergesagt, dass derjenige die Herrschaft über Asien erlangt, der den gordischen Knoten lösen könne. Dieser Knoten sei angeblich am Ochsenwagen des Königs Gordios befestigt gewesen. Und die Sage berichtet weiter, dass viele Männer versucht hätten, den Knoten zu lösen. Einzig Alexander sei das gelungen, weil er sich angeblich gar nicht erst am Knoten versucht, sondern ihn einfach mit dem Schwert zerschlagen habe.
Das ist dieser berühmte gordische Knoten, den er da durchgehauen hat. Hm?
Und dann passt es natürlich für die weitere Erzählung über Alexanders Taten gut ins Bild. Denn danach gewinnt er die Schlacht von Issos, 333 bei Issos Keilerei, und erobert anschließend das Perserreich.
Die Schlacht von Issos, ziemlich legendär. Die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Matthias hat ja jetzt auch schon den alten Lernspruch gedroppt. Ne? Aber eins noch vorweg, Matthias. Diese Schlacht von Issos ist dann der große Auftakt zum sogenannten Alexanderzug. In 10 Jahren erobert er nämlich dann so gefühlt die halbe Welt. Bis wohin kommt er?
Also es begann in Makedonien, also im Norden Griechenlands. Und das ging dann weiter über das Marmarameer und die Dardanellen, entlang der Westküste Kleinasiens bis runter nach Ägypten. Von dort über Mesopotamien, entlang der Südküste des Kaspischen Meeres und dem Persischen Golf im Süden, bis weit hinter Kabul und zum Hindukusch. Als Alexander 323 vor Christus starb, hatte er eine Fläche von mehr als 5 Millionen Quadratkilometern erobert. Und all das begann mit dem gordischen Knoten und der Schlacht von Issos.
Ja, und diese Schlacht von Issos, habe ich ja gerade schon versprochen, wollen wir uns heute noch ausführlicher anschauen in eine Stunde History. Und wir fangen an mit unserer Reporterin Wiebke Lehnhoff.
Ein Königsmord im Jahr 336 vor Christus. Und zwar im Königreich Makedonien. Der da stirbt, ist König Philipp II. Von Makedonien. Und sein gerade 20-jähriger Sohn Alexander setzt sich als Nachfolger durch. Ob er seine Finger im Spiel hatte beim Königsmord? Unklar. Denn lange Texte aus der Zeit Alexanders gibt's nicht mehr. Überliefert sind nur jüngere Quellen, die sagen, dass sie Texte von damals ausgewertet haben. Also vieles unsicher. Die Geschichtsschreiber haben wohl schon einiges ausgeschmückt. Und dann kamen immer mehr Legenden obendrauf, sodass heute mögliche Fakten und Mythen verwoben sind. Klar ist, Alexander III. Von Makedonien wäre wohl ohne seinen Vater, Philipp II., nicht zu Alexander dem Großen geworden. Denn Philipp macht aus dem kleinen, eher unbedeutenden Königreich am Rand der griechischen Welt eine Großmacht im griechischen Raum und darüber hinaus. Vor allem, weil er sein Militär reformiert. Mit gut ausgebildeten Soldaten unterwirft Philipp II. Städte und Regionen. Vor seiner Ermordung plant er einen Angriff auf das Perserreich, auf der gegenüberliegenden Seite der Ägäis. Dieses Ziel übernimmt dann sein Sohn. Alexander zieht mit seiner Armee im Frühjahr 334 vor Christus los. Im Mai überqueren sie per Schiff die Meerenge, die damals Hellespont genannt wird und heute Dardanellen heißt. Jetzt sind sie im heutigen Anatolien, also einem Teil Asiens und im damaligen Perserreich. Hier will Alexander erstmal nur die Westküste erobern. Das ist bald geschafft und neues Ziel wird das anatolische Inland. Dort erreicht Alexander im Winter die Stadt Gordion und hier wird es legendär. Denn angeblich steht in Gordion ein Ochsenkarren, der einem früheren König gehört hat. Das Besondere an diesen Karren sind stark verknotete Seile. Sie verbinden die Deichsel zum Ziehen mit dem Geschirrteil für den Ochsen. Und ein Orakel hat gesagt, wer diesen Knoten löst, wird Herrscher Asiens.
Unser Heerführer schaut sich den berühmten gordischen Knoten an. Meinst du, er schafft es, den zu lösen?
Ja, ich weiß nicht. Das haben ja schon viele erfolglos versucht. Alexander hat den Knoten jetzt schon von allen Seiten betrachtet. Sieht nicht so aus, als ob...
Er hat sein Schwert genommen, um den gordischen Knoten zu zerschlagen. Genial!
Darauf wäre ich nie gekommen. Das bedeutet, Alexander wird Asien beherrschen. Die Götter sind mit uns. Ja!
Inzwischen ist Frühjahr 333 vor Christus. Alexander hat das meiste des heutigen Anatoliens erobert, indem er verschiedene Statthalter des persischen Großkönigs und deren Truppen besiegt hat. Deshalb übernimmt jetzt Großkönig Darius III. Selbst das Kommando. Er trommelt ein großes Heer zusammen und zieht damit von Babylon im heutigen Irak Alexander entgegen. Dabei kommt Darius nur langsam voran, weil er außer Soldaten auch großes Gefolge dabei hat. Alexanders Heer ist schneller. Und sein Vorteil ist, dass die Soldaten schon lange mit ihm kämpfen. Sie sind aufeinander eingespielt. Alexander wendet sein Heer zur Mittelmeerküste. Dahin, wo heute etwa die Grenze zwischen der Türkei und Syrien liegt. Darius ist nicht weit entfernt, hinter einem Gebirgszug auf einer großen Ebene. Beide Armeen müssen sich erstmal finden. Schließlich treffen sie bei Issos aufeinander. Anfang November 333 vor Christus. Das Schlachtfeld liegt auf einem Küstenstreifen, nur rund 2,5 Kilometer breit. Begrenzt durch das Mittelmeer auf der einen Seite und Berge auf der anderen. Da kann Alexanders kleinere Armee wohl besser manövrieren. Alexander kämpft vorne mit, während Darius im Zentrum der persischen Armee steht, als Symbol der Unbesiegbarkeit. Aber als Alexander es schafft, auf Darius zuzureiten, verlässt der das Schlachtfeld. Das entmutigt seine persischen Soldaten. Unruhe bricht aus. Und dadurch kann Alexanders Armee siegen. Jetzt ist das Image von Darius III. Beschädigt. Denn bisher galt, ist ein persischer Großkönig anwesend, wird die Schlacht gewonnen. Zwar kann Darius nach einiger Zeit nochmal eine neue, größere Armee versammeln, aber auch die wird schließlich von Alexander und seinem Heer geschlagen. In der Schlacht von Gaugamela im Herbst 331 vor Christus. Danach fällt ganz Persien in die Hände von Alexander dem Großen. Und es zieht ihn immer noch weiter nach Asien rein.
333 bei Issos. Keilerei. Also wenn es einen Lernspruch geschafft hat, in meinem Hirn zu versacken, dann der. Wiebke Lehnhoff hat uns aber eben nochmal erzählt von dieser Schlacht bei Issos hier in Eine Stunde History. Und wir wollen diese Schlacht nochmal ein bisschen ins große Ganze einordnen, fragen uns, warum ausgerechnet diese Schlacht so einen knackigen Lernspruch verdient hat und bis heute im Gedächtnis ist. Und das machen wir im Gespräch mit Lennart Gilhaus. Er ist Althistoriker von der Humboldt-Uni in Berlin und großer Alexander-Fachmann. Grüße Sie, Herr Gilhaus.
Ja, guten Tag, grüße Sie auch.
Alexander und ein stattlicher Haufen, sage ich mal, Griechen und Makedonen, Herr Gilhaus, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die schier endlosen Truppen der Perser. War das eigentlich wirklich so, Herr Gilhaus, oder standen da am Ende vielleicht sich doch eher zwei ähnlich starke Armeen gegenüber?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir auf die antiken Quellen schauen, dann ist die Lage eigentlich für die eindeutig. Also all unsere antiken Quellen sagen, dass da eben eine riesige Heerscharen von Persern gegenüber einer doch viel kleineren makedonischen Armee standen. Aber das ist doch sehr, sehr kritisch zu hinterfragen, weil solche antiken Zahlenangaben immer mit großen Fragezeichen zu versehen sind. Und so ein riesiges Heer von mehreren hunderttausend Leuten hätte der Perserkönig Darius gar nicht versorgen, aufstellen können oder auch nur effektiv gegen Alexander einsetzen können. Deswegen kann man schon von einer relativen quantitativen Überlegenheit der Perser ausgehen, aber die ist nicht so überwältigend, wie das den Anschein hat.
Und wie kommt es denn aber am Ende? Was war vielleicht der entscheidende Grund, dass Alexanders Truppen diese Schlacht eben doch gewinnen, selbst bei, sagen wir mal, nur relativer Unterzahl?
Ja, da hat man natürlich auch viel drüber gerätselt, weil diese Schlacht so entscheidend dann auch für den weiteren Verlauf der Geschichte gewesen ist. Man kann dafür, denke ich, unterschiedliche Gründe heranführen. Also vor allem muss man sagen, dass Alexander sehr auf den Erfolgen seines Vaters, Philipp II. Von Makedonien, aufbaute, der ein sehr, sehr schlagkräftiges makedonisches Heer errichtet hatte, das auch seit Jahren, Jahrzehnten unter Waffen gestanden hat, also sozusagen ein sehr professioneller Haufen gewesen ist und auch die unterschiedlichen Truppenteile sehr eng aufeinander eingespielt waren, auch Alexander sehr erfahrene Kommandanten und Generäle zur Verfügung hatte. Und Das gilt in der Form nicht für Dareios. Der Perserkönig überlässt eigentlich solche Einfälle in sein Reich erstmal sozusagen den Gouverneuren, den sogenannten Satrapen. Und erst wenn eine ganz große Bedrohung kommt, dann wird ein Reichsherr ad hoc aufgestellt. Und das war natürlich ein bisschen mehr zusammengewürfelt. Also hat sozusagen Alexander, wenn man so will, die qualitativen Vorteile auf seiner Seite.
Also das makedonische Heer, wirklich ein Profiheer, ein stehendes Heer, wenn man so möchte.
Genau. Also das kann man schon als so eine Art stehendes Heer bezeichnen. Ja. Also die Soldaten haben auch regelmäßig Sold erhalten und
hatten glaube ich halt auch ähnliche Uniformen oder zumindest ähnliche Ausrüstung und sowas, oder?
Ja, genau. Das war auch ein Verdienst im Wesentlichen seines Vaters, dass der König eben für die Ausrüstung und eben für ganz einheitliche Bewaffnung, eben ganz lange Speere, die sogenannten Sarissen, gesorgt hatte, gerade für die Infanteristen. Und die mussten auch aufeinander eingespielt sein. Also alleine konnte so ein Phalanxkämpfer überhaupt gar nichts einrichten. Und mit diesen Dingern war es auch wahnsinnig schwer zu manövrieren. Also da steckt schon viel Drill und Disziplin und Übung hinter, mit diesen Waffen überhaupt umzugehen.
So, und jetzt heißt es immer, mit dieser Schlacht, Herr Gilhaus, bei Issos stößt Alexander das Tor nach Asien auf. Stimmt das so?
Also erstmal stößt er, würde ich sagen, das Tor zum Rest der östlichen Mittelmeerwelt auf. Denn Alexander verfolgt ja gar nicht Dareios, der ja vom Schlachtfeld von Issos flieht, sondern zieht ja erstmal weiter Richtung Süden entlang der Mittelmeerküste und sichert sich da in ziemlich langen und aufwendigen Belagerungen den ganzen östlichen Mittelmeerraum und geht ja gar nicht erstmal gegen Dareios. Aber man kann schon vielleicht erkennen, dass Alexander so ein bisschen weitreichendere Ziele hatte, sonst würde er ja nicht diese ganzen Sicherungsmaßnahmen machen, würde ich sagen.
Und nach Nordafrika geht es ja dann auch erstmal noch.
Genau, also das ist vielleicht am meisten im Gedächtnis geblieben und wird auch am meisten mit Alexander verbunden, dass er eben ja auch nach Ägypten gezogen ist, bis in die ägyptische Wüste, ja sogar sich unter anderem wahrscheinlich heute auch als Pharao im alten Ägypten bestätigen lassen und vor allem ja auch Alexandria gründet. Und ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiges Statement dafür, dass Alexander gekommen ist und bleiben möchte, auch wenn die Geschichte Alexandrias als antike Weltmetropole zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht absehbar war. Aber er gründet dezidiert da eine Stadt, von der aus dann Ägypten beherrscht werden soll. Das kann man schon, glaube ich, postulieren für Alexander.
Jetzt wissen wir aber von hinten raus, dass das persische Großreich, eben das Reich von Dareios, dann auch untergehen soll. Dieses persische Großreich, das wir jetzt in den letzten Folgen von Eine Stunde History etwas besser kennengelernt haben. Beginnt das bei der Schlacht von Issos, der langsame Niedergang des persischen Reichs?
Ja, also die Aggression der Makedonen kam, glaube ich, für die Perser schon relativ überraschend. Und ich glaube nicht, dass Dareios und seine Getreuen sozusagen damit gerechnet hatten, dass eben innerhalb so weniger Jahre eigentlich das Perserreich fallen wird. Und Issos ist ja die zweite von drei großen Schlachten. Erstmal hat der Perserkönig, wie sich das so für einen Perserkönig gehört, erstmal seine Gouverneure damit beauftragt, in Kleinasien, der heutigen Türkei, Alexander zu stellen. Das ist gründlich in die Hose gegangen. Bei Issos hat das dann selber mit einem großen Reichsaufgebot versucht. Das ist auch gescheitert, aber das ist eine der wesentlichen Stärken des Perserreiches. Also solange der König lebt und existiert, kann er sich immer zurückziehen, weil dieses Reich ist eben schier endlos groß und hat eben nahezu unbegrenztes Potenzial an Menschen und damit auch an Soldaten, die man immer wieder aufstellen kann. Deswegen ist Issos sozusagen für Dareios ein taktischer Rückzug, würde ich sagen. Und er stellt sich dann ja auch bei Gaugamela erneut dann Alexander, scheitert dann und dann muss man sagen, ist dieses Scheitern auch mehr oder minder endgültig. Dareios selber versucht es ja nochmal, sich dann nach Afghanistan zurückzuziehen und dann nochmal ein neues Heer aufzubauen, aber das machen dann seine Vertrauten nicht mit und nicht Alexander erwischt dann Dareios, sondern Dareios wird von seinen eigenen Leuten ermordet.
Okay. Ist es denn aber so, dass dieses persische Reich tatsächlich untergeht oder wird es von den Griechen vielleicht eher irgendwie integriert?
Ja, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, das Perserreich ist untergegangen und der Triumph des Griechentums beginnt mit Alexander. Da ist man heute deutlich differenzierter, weil Alexander tritt dann relativ schnell in die Fußstapfen von Dareios und übernimmt sehr, sehr viel von den Persern. Es gibt auch gar keine anderen Konzeptionen innerhalb jetzt Griechenland und Mazedonien, so ein riesiges Reich überhaupt zu beherrschen. Und insofern ist Alexander sehr clever, indem er sehr pragmatisch agiert und viele der Strukturen, also die sogenannten Satrapien, so beibehält, auch ganz gezielt Mitglieder des persischen Könighauses integriert in seine Herrscherelite. Die Makedonen stehen immer an erster Stelle, aber es gibt eben auch Positionen für die persische Aristokratie, was eben die Akzeptanz dieser Herrschaft doch deutlich leichter macht.
Und weil Sie es gerade mehrfach gesagt haben, Megillos, dieses Reich, dieses Persische, war eben schier endlos groß. Ich habe eine schöne Karte entdeckt vom Alexanderfeldzug mit vielen roten und schwarzen Linien quer durch Asien. Und da sieht man jetzt auch nochmal, wie dieser erste Teil von Griechenland bis Issos eigentlich winzig klein ist im Vergleich zu dem, was dann noch kommen sollte. Im Süden bis an die Grenze des heutigen Indiens, nach Norden bis ins heutige Tadschikistan und das über 10 Jahre hinweg. Ist das nicht rein logistisch der komplette Wahnsinn gewesen?
Ja, also ganz sicher. Und man schaut in aller Regel, wenn man sich irgendwie mit Alexander beschäftigt, immer nur auf diese Anfangszeit, bis eben Dareios gestellt ist und Alexander dessen Nachfolge mehr oder minder antritt. Aber danach kommen eben noch viele Jahre Regierungszeit Alexanders. Man könnte ja denken, er setzt sich dann irgendwie in Babylon oder Persepolis auf den Thron und regiert einfach. Aber er hat diesen Anspruch offenbar, dass ganze Perserreich und vielleicht auch darüber hinaus Eroberung anzustellen. Und das erfordert einen unglaublichen logistischen Aufwand. Es ist ja auch so, dass Alexanders Heer mit der Zeit immer heterogener wird und wächst und auch die Feldzüge, die er unternimmt, immer komplizierter werden. Also gerade in Afghanistan und Indien ist man auch eben mit topografischen und klimatischen Bedingungen konfrontiert, mit denen Griechen noch nie irgendwie etwas anfangen konnten. Allerdings ist jetzt Logistik nicht mit modernem Heerwesen, also richtigen Offizierskorps und so weiter, die dafür zuständig sind, zu verstehen. Also es scheint so zu sein, und das ist etwas, was unsere Quellen nicht so richtig interessiert, eben dieses Klein-Klein, wie eigentlich so ein
wie haben die das eigentlich gemacht, ja?
überhaupt funktionieren kann. Und es scheint so zu sein, dass Alexander doch im Wesentlichen darauf abzielte, aus dem Land selber zu leben. Also entweder sozusagen durch Abkommen er irgendwie die lokalen Potentaten mehr oder weniger genötigt hat, seine Soldaten zu versorgen, oder schlichtweg durch Plünderung oder eine Kombination von beiden. Und dass im Wesentlichen schon die Soldaten selber dafür verantwortlich waren, eben sich vor allem ihre Nahrung zu holen. Dafür erhielten sie Sold und es wurden eben auch Lagermärkte und so weiter eröffnet. Es zogen auch immer ein großer Tross Händler, Prostituierte, Sklavenhändler und so weiter mit dem Zug oder dem Zug hinterher, um davon zu profitieren. Deswegen, das ist immer sozusagen die Schattenarmee, die hinter der eigentlichen Armee hinterher marschiert. Aber es ist nicht so organisiert, wie wir uns das heute vielleicht vorzustellen haben.
Und dann bleibt irgendwie noch die Frage, Gelaus, ob es bei all diesem Wahnsinn eigentlich irgendeinen Masterplan gab. Also mal so jenseits der bloßen Eroberung. Weil ich meine, ein Problem ist ja schon alleine, dass Alexander als Herrscherfigur einfach immer weiterzieht. Ja, wie lassen sich da irgendwelche Strukturen aufbauen oder hinterlassen?
Ja, das hat seit jeher die Leute schon in der Antike bewegt, ob Alexander irgendwie einen großen Plan hatte und was vielleicht passiert wäre, wenn Alexander auch länger gelebt hätte. Meines Erachtens kann man auf jeden Fall sehen, aufgrund seiner Handlung, unabhängig davon, was jetzt eigentlich die Quellen uns weiß machen sollen und da psychologisieren, kann man ja sehen, dass Alexander auf jeden Fall plante, und zwar relativ früh schon, im östlichen Mittelmeer ein Großreich zu errichten. Die Gründung von Alexandria, dass man nach Issos weiter gegen Dareios zieht und dann auch dem weiteren Weg immer weitere Alexandrias errichtet. Es sollen irgendwie wahrscheinlich über 30 gewesen sein. Und auch wenn man sich eine Karte anschaut, sieht das eben aus wie ein Feldzug in Permanenz, und es wird auch Alexander angedichtet, dass er eigentlich hatte vor seinem Tod noch einen Arabienfeldzug geplant, und dann sollte es irgendwie weiter nach Karthago zu den Meerengen von Gibraltar und dann irgendwie ins Römische Reich gehen. Das ist ein bisschen Fantasterei, aber es ist so ein bisschen unklar, ob das sozusagen irgendwie ein Feldzug ohne Ende gewesen ist und Alexander eigentlich keinen großen Plan hatte, also im Wesentlichen von seinem militärischen Charisma lebte. Weil gleichzeitig kann man schon sehen, dass er sich mit den Strukturen des Reiches befasste und irgendwie Pläne schmiedete über, wir übernehmen das Perserreich hinaus. Es gab schon Tendenzen dahin, dass man das Reich auf eine neue Grundlage stellte und das ist gerade so in seinen letzten Jahren nach der Rückkehr aus Indien schon festzustellen, einige Maßnahmen. Aber ob sich jetzt Alexander dann irgendwie nach weiteren 5 bis 10 Jahren Feldzug irgendwie zufrieden ausgeruht hätte auf seinen Erfolgen, das ist wirklich Spekulation, würde ich sagen.
Wahrscheinlich fasziniert er deshalb auch noch ein bisschen bis heute weiter. Lennart Gilhaus, Althistoriker von der Humboldt-Uni in Berlin, hat uns von Alexander dem Großen und seinem Feldzug ohne Ende, naja, ein Ende hatte er dann doch irgendwie, erzählt hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Gilhaus.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, und jetzt haben wir uns eben gewundert, ja, ob dieser Alexanderzug, ob dieses Weltreich, ob alles, was Alexander da gemacht hat, ob das eigentlich einem Masterplan folgte. Ja, und dass man nach einem Masterplan fragt, das kommt vielleicht nicht von ungefähr. Denn wir laden die griechische Kultur so von heute aus, von hinten raus, aus unserer Zeit ja mit allen möglichen Ideen und Gedanken auf. Wir unterstellen den Griechen Demokratie und Philosophie und Kultur. Und jetzt kommt's, Matthias, ausgerechnet Alexander der Große hatte auch noch niemand Geringeren zum Privatlehrer als Aristoteles. Also einen der größten Philosophen der Menschheitsgeschichte. Wie kam es dazu?
Das war der Wunsch seines Vaters Philipp II., der holte Aristoteles in die makedonische Hauptstadt Pella mit dem Auftrag, seinen Sohn unter anderem in Mathematik und Philosophie zu unterrichten. Das war natürlich, wie du gesagt hast, schon das oberste Regal, aber auch wieder nicht so ganz ungewöhnlich. Denn erstens war Aristoteles noch nicht ein so angesehener Philosoph wie später. Mhm. Und zweitens war der Vater von Aristoteles der Arzt von Philipps Vater. Und beide waren nicht nur fast gleich alt, sondern sie kannten sie auch von Kindesbeinen an. Aristoteles übrigens war Schüler von Platon gewesen, der wiederum bei Sokrates gelernt hatte. Und diese drei Denker, Platon, Aristoteles und Sokrates, haben die griechische und die abendländische Philosophie geprägt und ethische Grundsätze verfasst wie keine anderen Philosophen. Und sie finden heute noch in der Philosophie hohe Anerkennung.
Weißt du was, ein so ein schöner Grundsatz von Aristoteles ist, Matthias, es ist der Mitte. Ich habe ein schönes Beispiel von ihm selbst gefunden, ein Zitat. Wer alles flieht und fürchtet und nirgends standhält, wird feige. Wer aber nichts fürchtet und auf alles losgeht, wird tollkühn. Also da muss man die Mitte finden, das Maß finden. Und wenn man jetzt Alexander sich anschaut, würde ich sagen, war der nicht sonderlich gut darin, die Mitte zu finden.
Ja, dem würde ich echt zustimmen. Er war ehrlich gesagt das krasse Gegenteil. Er galt als exzentrisch, er war mitunter sehr brutal und auch skrupellos. Vielleicht kann man sagen, dass er ein Draufgänger war. Das wurde von einigen Zeitgenossen nicht nur Alexander, sondern eben auch Aristoteles vorgehalten. Nämlich der habe dann als Erzieher von Alexander versagt. Mhm. Aber es gab auch die andere Seite. Denn Alexander zeigte bei seinen Kriegszügen großes Interesse für Bildung, Kultur und Wissenschaft der jeweiligen Länder. Aristoteles war 335 vor Christus, also bevor der Alexanderzug begann, nach Athen zurückgekehrt. Aber die beiden standen jedenfalls zeitweilig in engem Kontakt. Aber der Philosoph und Lehrer dürfte nicht so einen großen prägenden Einfluss auf seinen Schüler gehabt haben, wie manche denken mögen.
Alexander der Große. Also schon eine ziemliche Lichtgestalt der Geschichte. Vielleicht kennt ihr ja auch dieses berühmte Bild von ihm, habt das schon mal gesehen. Alexander auf seinem Schlachtross im Kampf gegen die Perser, eben die Schlacht bei Issos. Kann man sehen, zum Beispiel schon auf dem weltberühmten Alexander-Mosaik aus Pompeji. Das ist über 2000 Jahre alt. Kann man aber auch sehen im Alexander-Hollywood-Streifen mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Also ein Bild, das überlebt hat und irgendwie hat dieser Alexander insgesamt überlebt. Und das wollen wir jetzt nochmal besprechen mit Althistorikerin Sabine Müller, die eine Alexander-Biografie geschrieben hat. Grüße Sie, Frau Müller.
Hallo.
Vielleicht können wir mit seinen Jugendjahren anfangen, Frau Müller. Er ist ja eben nicht aus Griechenland, sondern aus Makedonien und ein Kind vom Hofe als Sohn des Königs. Weiß man etwas über sein Großwerden?
Dazu muss ich gleich sagen, dass die Quellenlage per se zu Alexander sehr problematisch und misslich ist, weil alle zeitgenössischen Quellen verloren sind. Und wir nur spätere griechische und römische Quellen haben, die natürlich nicht aus dieser makedonischen Eigensicht berichten.
Mhm.
Was wir sagen können, ist, dass Alexander als Mitglied der Argeiden-Dynastie von Kindesbeinen angewohnt war, in der Öffentlichkeit zu stehen, zu repräsentieren. Er wurde früh schon in politische und militärische Funktionen eingebunden von seinem Vater, der ihn wirklich auch auf diese Nachfolge hingedrillt hat. Er hatte ein enges Verhältnis mit seiner Schwester Kleopatra, mit seiner Mutter Olympias, auch mit seinem geistig disabled Bruder Arrhidaios. Das war wohl eine sehr enge Verbindung. Den hat er dann auch mitgenommen nach Asien. Und er wuchs auch im Zusammenhang mit anderen gleichaltrigen Söhnen der makedonischen Führungsschicht auf und konnte dort schon soziale Netzwerke dann gründen und bilden, die auch bis zum Ende von seinem Leben gehalten haben.
Sie haben gerade gesagt, er wurde praktisch schon auf seine Nachfolge hingedrillt. Da würde mir jetzt auch gleich sein Privatlehrer einfallen. Ich sag mal ganz salopp, nicht einer von der Stange, sondern einer der größten Philosophen der Weltgeschichte. Ein gewisser Aristoteles. Wie prägend war tatsächlich dieser Aristoteles für Alexander?
Soweit wir das sagen können,
ja, die Quellenlage
nicht so besonders prägend.
Okay.
Der unterrichtete Alexander in den Jahren 343 bis 340 vor Christus und da war Alexander ein Teenager von 13 bis 16 Jahren. Die Lehrinhalte, die sind uns unbekannt. Und diese große prägende Rolle entwickelte sich für Aristoteles erst in der späteren Legende. Gerade im Mittelalter, wo die Bewunderung für den Philosophen Aristoteles ja sehr hoch war, wurde er dann zur Leitfigur für Alexander stilisiert. Und das ist besonders in mittelalterlichen, unhistorischen Alexander-Romanen passiert. Und wenn wir uns das angucken, Alexander handelt als Politiker und als Militär und nicht als Philosoph und Naturwissenschaftler.
Ja.
Also wenn wir überlegen, was hat er denn wohl gelernt von Aristoteles, systematisches Denken zu schärfen, sicherlich. Doch eben das Rüstzeug für seine künftige Herrscherkarriere, das konnte er nur bei anderen Politikern, bei Generälen und in der Praxis unter Aufsicht von seinem Vater etwa lernen. Und er hatte sicherlich Interesse an Geografie, das sehen wir. Er lässt dann ja durch die Indusflotte den persischen Golf erkunden im Indienzug. Aber wir sehen auch, warum. Das waren rein wirtschaftliche und handelspolitische Motive.
Ja, das ist sehr spannend, wenn Sie das so beschreiben, weil gerade diese Verbindung mit Aristoteles wird ja dann auch manchmal so ein bisschen darauf eingedampft, dass die beiden da irgendwie eine große griechisch, wir kommen auch später noch zu dem Begriff, hellenistische Vision gehabt hätten. Würden Sie da dann vielleicht auch das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einhegen wollen und sagen, naja, vielleicht ging es Alexander auch mehr um, weiß ich nicht, wirtschaftliche, militärische, vielleicht auch eitele persönliche Erfolge?
Ja, also ich sehe da jetzt in seiner Politik keinen Einfluss von Aristoteles Lehren.
Ja.
Also wenn wir das mal angucken, warum hat er denn überhaupt Philipp II. Den Aristoteles engagiert? Der will eben in seiner Griechenlandpolitik zeigen, dass Makedonien eben auch zur zivilisierten griechischen Welt gehört, was ja viele Griechen eben geleugnet haben und haben gesagt, Makedonen sind Barbaren. Und außerdem muss man sagen, also Aristoteles Ernennung, das war reines Vitamin B. Das war ein alter Bekannter von Philipp. Die waren zusammen aufgewachsen wohl am makedonischen Hof, da der Vater von Aristoteles, der Nikomachos, war der Leibarzt vom Vater von Philipp. Das heißt, hier haben wir schon Klüngel und wir haben schon jemanden, der sich mit der makedonischen Kultur gut auskennt, obwohl er griechischer Philosoph ist.
Okay, also müssen wir immer ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen griechisch-philosophisch aufgeklärten Ideen. Das war Vitamin B, wie Sie sagen.
Das war eindeutig. Mhm, ja. So haben sich auch andere wohl beworben auf die Stelle. Da hatte man schon Interesse dran. Wahrscheinlich hoch dotiert, würde man heute sagen.
Aha.
Aber es wurde derjenige, der eben dort schon gut vernetzt und bekannt war.
In unseren letzten Ausgaben hier von Eine Stunde History der Reihe nach, Frau Müller, da ging es viel um, ich sag mal vorsichtig, einen Widersatz oder vielleicht muss man auch wirklich einfach sagen, eine Konkurrenz zwischen Persien und eben Griechenland. Wir haben von Xerxes und Herodot gesprochen, Kyros und Kleisthenes, die Schlachten vor Salamis und an den Thermopylen. Und gefühlt gipfelt das jetzt alles in dieser Schlacht bei Issos, bei der wir heute angekommen sind. Löst sich dieser griechisch-persische Widersatz unter Alexander irgendwie auf? Kann man das so formulieren?
Also ich sehe diesen persisch-griechischen Gegensatz im Sinne einer Erzfeindschaft eben seit diesen Perserkriegen eher als literarisches und rhetorisches Konstrukt. Mhm. In der Realpolitik kann man davon nicht so reden. Also wenn man es nochmal guckt, beim Xerxeszug, den Sie erwähnen, da kämpft ja auch eine Reihe von Griechen nicht gegen die Perser.
Stimmt.
Einige
wohl
sind neutral und andere kämpfen sogar mit den Persern. Und im Peloponnesischen Krieg verbündet sich dann auch Sparta mit dem Perserreich, gewinnt mit dessen Hilfe. Anschließend bekommen die Athener persische Unterstützung gegen die spartanische Hegemonie. Und wenn wir ins Jahrhundert von Alexander gucken, das 4. Jahrhundert vor Christus, der persische Großkönig ist weiterhin eine Option als Spender von Subsidien. Bei den ganzen Audienzen stehen immer Gesandte von griechischen Poleis und halten die Hand auf. Mhm. Er ist auch Vermittler in innergriechischen Konflikten. Also es gab diesen statischen persisch-griechischen Gegensatz nicht. Alexander konnte ihn daher auch nicht beenden, weil es ihn gar nicht gab. Und wenn ich ein ganz interessantes Beispiel mal sagen darf, wir haben tatsächlich ein athenisches Ehrendekret aus dem Jahr 327, 26 vor Christus, also Athen unter Alexanders Fremdherrschaft. Und da haben wir ganz deutlich den Ausdruck einer öffentlichen Sehnsucht nach einer Zeit, als Athen und das Perserreich noch die führenden Mächte gewesen waren, mit einer sehr positiven Erwähnung einer führenden persischen Satrapenfamilie.
Nochmal ganz kurz zu diesem griechisch-persischen Verhältnis, dass man das jetzt überhaupt, dass ich es jetzt schon wieder so als so ein Duo sozusagen bezeichne, das ist eigentlich etwas, was später konstruiert worden ist.
Ja, also man muss sagen, dass es eine literarische Konstante gibt dieser Erzfeindschaft, dass dieses Konstruktes, das geht natürlich seit den Perserkriegen, es ist wirklich eine rhetorische und eine literarische Sache, aber in der Realpolitik sah das ganz anders aus. Es sind zwei Paar Schuhe.
Ja. Alexander ist nicht alt geworden. Frau Müller wurde gerade mal 32 Jahre alt und stirbt unter recht merkwürdigen Umständen. Man liest davon Vergiftung, Westnilfieber, doch so einiges. Was wäre aktueller Stand der Forschung? Wie würde man seinen Tod erklären?
Hat sehr schwere Verletzungen gehabt, noch in dem Indienzug kurz davor, hat sich nie auskurieren können, weil er immer weiter musste, seine Legitimität immer weiter eben beweisen. Und letzten Endes hat das sein Körper wohl nicht verkraftet, diese Dauerstrapazen. Dann hat er ein Fieber bekommen, was wir nicht genau identifizieren können. Einige meinen auch, er wäre malariakrank gewesen. Mhm. Aber er hat Raubbau an seiner Gesundheit getrieben und das hat sich dann letzten Endes gerecht, dass er diese schweren Verletzungen niemals auskuriert hat.
Und sein Reich, das zerfällt ja mehr oder weniger auch wieder sofort.
Ja, also seine Schuld ist das nicht.
Nee, das stimmt, da haben Sie natürlich recht, da kann er nichts mehr für.
Ja, das liegt natürlich daran, dass kein herrschaftsfähiger, durchsetzungsfähiger Erbe bereitsteht, als er stirbt. Und dass seine Generäle miteinander konkurrieren und in dieses Machtvakuum stoßen und durch dieses Drängen nach der eigenen Profilierung, dann brechen diese Diadochenkriege, also die Kriege der Nachfolger Alexanders aus. Also da ist auch ziemlich viel Konkurrenzgehabe und Kriegswille bei den Generälen als Faktor zu sehen.
Und eine Sache dann vielleicht noch, Frau Müller, weil wir ja mit Alexander in Makedonien, aber eben dann auch diesem griechischen Makedonien angefangen haben und in den letzten Ausgaben eben auch von der attischen Demokratie und dieser besonderen Zeit der griechischen Antike gesprochen haben. Endet die auch mit Alexander?
Die attische Demokratie, die besteht ja auch unter Alexander weiterhin. Er greift dann nicht in die Verfassung ein. Das tun erst Diadochen nach ihm, Antipatros und auch dessen Sohn Kassander. Aber er lässt das noch so weit bestehen. Also auch Philipp und er sind dann im Vergleich zu den späteren Nachfolgern sehr milde zu den griechischen Städten Athen gerade. Alexander kümmert sich auch weiterhin um Griechenland, also Antipatros, der ist da bestens vernetzt, ist da der Stratege, der die Aufsicht hat über Makedonien und über Griechenland in Abwesenheit von Alexander. Und Alexander empfängt ständig auch Gesandtschaften von griechischen Städten und kümmert sich um deren Belange. Und was man auch sagen muss, in seiner Abwesenheit die informelle Rolle hatte auch seine Mutter Olympias und seine Schwester Kleopatra. Die sind diplomatisch tätig und repräsentieren die Wohltätigkeit der Dynastie, indem sie Spenden etwa auch und Weihungen tätigen in Griechenland. Das haben wir verbürgt.
Aber dann nach seinem Tod, nach Alexanders Tod und eben den von Ihnen gerade erwähnten Diadochenkriegen, da geht es dann aber bergab mit dieser Blütezeit Griechenlands.
Ja, das würden die Griechen jetzt auch so sehen.
Ja.
In dem Moment, wo ein Fremdherrscher über sie gekommen ist, schon mit Philipp 338 vor Christus, da war es ein Ende. Da haben wir tatsächlich auch zeitgenössische Brüche, die gesagt haben, ja, wenn die Sonne tief steht, dann kommen die größten Schurken eben an die Macht. Und damit war Philipp gemeint. Mhm. Man muss sagen, seit dieser Hegemonie-Etablierung durch Philipp schwelte ja Groll und Ablehnung in Griechenland. Niemand will einen Fremdherrscher haben. Und dies brach sich dann nach Alexanders Tod Bahn. Da hatte man noch mal kurzzeitig die Hoffnung, die makedonische Herrschaft abschütteln zu können im Lamischen Krieg, aber das war vergeblich. Antipatros hat das schnell besiegen können. Und das wäre aber sowieso wohl passiert, weil die ganze Zeit passiver Widerstand schon herrscht und man die ganze Zeit sich danach sehnte, nach einer Zeit vor der makedonischen Hegemonie. Man hatte aber nicht mehr die Mittel, das zu erreichen. Ja.
Alexander der Große, über den haben wir gerade gesprochen, mit Sabine Müller, Althistorikerin. Und genauso Alexander der Große heißt auch das Buch, das sie über ihn geschrieben hat. Danke fürs Gespräch, Frau Müller.
Mhm.
Also es ist ein irgendwie kompliziertes Verhältnis, Alexander und Griechenland. Denn wie am Anfang schon unterstrichen, er selbst kam nicht aus Griechenland. Viele Griechen haben ihn damals als Fremdherrscher empfunden, aber gleichzeitig gibt es ja da diesen wichtigen Begriff, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben und den wir jetzt auch nochmal uns genauer anschauen müssen, nämlich den des Hellenismus. Das bedeutet mal sehr, sehr frei übersetzt sowas wie Griechentum. Aber Matthias, was ist damit genau gemeint?
Naja, dieser Begriff beschreibt zunächst einmal einen Zeitraum, und zwar vom Beginn des Alexanderzuges 334 vor Christus bis zum Ende des Ptolemäerreichs in Ägypten 31 vor Christus. Mhm. Dazwischen gab es drei hellenistische Königreiche, eben das ptolemäische Ägypten, das von Makedonien beherrschte Griechenland und das Seleukidenreich, das wurde von Syrien aus regiert. Das waren die sogenannten Diadochenreiche, also Nachfolgereiche nach dem Tod Alexanders. Aber Hellenisierung bedeutet dann die Vermischung der griechischen mit der orientalischen Kultur. Und das hat lange Zeit bis ins Römische und bis ins Byzantinische Reich nachgewirkt.
Von dieser Vermischung haben wir auch schon gehört bei Herrn Gillhaus und bei Frau Müller, wie Alexander zum Beispiel auch mit den alten persischen Eliten umgegangen ist. Wie sahen das so ganz praktisch aus?
Naja, er hat seine eigenen Leute an die entscheidenden Stellen gesetzt, zum Beispiel als Statthalter oder in die Verwaltung dieses riesigen Reiches. Aber er wollte auch die makedonischen und die persischen Untertanen miteinander verbinden. Und dazu organisierte er eine Massenhochzeit im Frühjahr 324 vor Christus in Susa. Das ist eine antike Metropole Persiens gewesen, deren Ruinen heute im iranisch-irakischen Grenzgebiet zu finden sind. Das Ganze dauerte 5 Tage. Alexander heiratete gleich zweimal, und zwar eine Tochter des persischen Großkönigs Darius III. Und eine Tochter des früheren persischen Königs Artaxerxes ebenfalls III. Insgesamt verheirateten sich etwa 80 seiner engsten Gefolgsleute mit Frauen aus dem persischen Adel. Und weitere rund 10.000 Beziehungen zwischen makedonischen Soldaten und persischen Konkubinen wurden legitimiert.
Naja, dann wollen wir diese Idee, diesen Begriff Hellenismus doch auch nochmal genauso anpacken, wie wir vorhin Alexander selbst angepackt haben und werden dabei vielleicht auch das ein oder andere Fensterchen einschmeißen. Das machen wir im Gespräch mit Peter Franz Mittag. Er ist Althistoriker und hat sich mit dem Hellenismus beschäftigt. Ich grüße Sie, Herr Mittag.
Guten Tag.
Jetzt kann man sich vielleicht zuerst mal fragen, Herr Mittag, Hellenismus, ja, ist das eine Idee der Antike, eine Idee tatsächlich aus der Zeit von Alexander dem Großen, oder ist das vielleicht etwas, und das haben wir ja häufig in der Geschichte, was später dazu gedichtet wurde?
Der Begriff Hellenismus oder griechisch Hellenismus ist tatsächlich auch in antiken Quellen schon belegt und beschreibt das Phänomen, dass Nicht-Griechen griechische Kultur, Güter oder Aspekte der griechischen Kultur übernehmen.
Mhm. Das ist ja im Grunde genau das, was wir heute auch darunter verstehen, oder?
Nee, heute verstehen wir was. Heute wird der Begriff ein bisschen anders verwendet, weil Johann Gustav Treusen 1836 ein Standardwerk verfasst hat, die Geschichte des Hellenismus.
Mhm.
Und dort hat er diesen eigentlich kulturellen Begriff als Epochenbegriff etabliert. Und das, was mit der Übernahme griechischer kultureller Praktiken allgemein verbunden werden kann, wird heute als Hellenisierung oder, da es meistens von den Personen selber ausgeht, die solche Praktiken übernehmen, als Selbsthellenisierung bezeichnet.
Vielleicht ist dann dieser alte griechische Begriff für uns interessanter, aber nochmal kurz zur Epoche. Die beginnt dann also mit den Feldzügen Alexanders und endet am Ende der Diadochenreiche, oder wo genau liegt diese Epoche?
Ja, klassischerweise lässt man sie beginnen mit Alexander dem Großen und enden mit Kleopatra der Siebten, der berühmten Kleopatra und ihrem Tod im Jahre 30 vor.
Dazu werden wir dann auf jeden Fall auch noch kommen, verspreche ich euch schon mal in einer Folge von Eine Stunde History der Reihe nach. Jetzt bleiben wir aber beim Hellenismus, vielleicht zu Alexanders Zeiten. Das heißt, damals gab es wirklich schon diese Vorstellung, wir haben hier irgendwie etwas Besonderes mit dieser griechischen Kultur und das wollen wir in die Welt tragen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ob man wirklich sagen kann, dass Alexander der Große oder seine Zeitgenossen mit der Idee schwanger gegangen sind, irgendwie griechische Kultur in die Welt tragen zu wollen, da wäre ich sehr zurückhaltend. Aha. Alexander der Große hat in erster Linie versucht, das Perserreich zu erobern. Und ob das wirklich mit dem Wunsch auch einhergeht, hier die griechische Kultur weiter zu verbreiten, da wäre ich sehr, sehr skeptisch.
Ihre Kollegin Sabine Müller war vorhin auch sehr, sehr skeptisch, was die Rolle von Aristoteles da angeht. Da könnte man ja annehmen, ja, jetzt haben wir diesen großen griechischen Philosophen und der entwickelt als Haus- und Hoflehrmeister von Alexander mit ihm diese große Vision. Da nehme ich an, wären Sie auch sehr skeptisch.
Ja, da schließe ich mich der Kollegin Müller eindeutig an. Liegt vielleicht auch daran, dass Aristoteles gar nicht so einen großen Einfluss wahrscheinlich auf Alexander besessen hat. Der hat ihn in Kinderjahren erzogen, 2-3 Jahre zwischen 13 und vielleicht 16. Das ist ja auch eine Zeit, wo man vielleicht nicht das so aufsaugt an Ideen, wie die Lehrer das gerne hätten.
Ja.
Und ich sehe jedenfalls später bei Alexander nicht unbedingt einen klaren Bezug seiner Aktionen auf Aristoteles.
Jetzt sagen Sie aber, dieser Begriff Hellenismus bedeutet da auch schon in der Antike, dass Menschen anfingen, also Menschen außerhalb Griechenlands, sich diese griechische Kultur anzueignen. Und gleichzeitig ist Alexander damit aber nicht schwanger gewesen, hat es hinaus in die Welt getragen. Also war es eigentlich nur eine Beschreibung von etwas, das damals tatsächlich stattgefunden hat? Oder was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, also es hat sicherlich so etwas gegeben wie eine Verbreitung griechischer kultureller Praktiken. Das ist aber eher eine Folge des Alexanderfeldzuges und nicht so sehr intendiert gewesen, weil nun dieses riesige Perserreich letztendlich vom Kopf her regiert wird von Griechen und Makedonen, die mit ihrer eigenen Kultur kommen und lokale Eliten und andere Gewaltunterworfene beginnen, zu versuchen, diese Kultur irgendwie sich anzueignen, um beispielsweise bessere Möglichkeiten für einen Aufstieg zu haben oder aus anderen Gründen, sodass das eher eine unbewusste, ungewollte Folge wahrscheinlich davon ist.
Kann man sich sowas eigentlich auch vorstellen wie, ja, auch heutzutage so popkulturelle Trends, sagen wir mal, keine Ahnung, Filme aus Hollywood, mal so als Beispiel, ja, wo dann Leute weltweit anfangen, sowas zu tragen. Konnte man auch sagen, jetzt kommen da die Griechen, die haben bestimmte Gewänder, die haben bestimmte Praktiken, bestimmte Rituale, bestimmte Weltvorstellungen und das fand man dann irgendwie sexy, attraktiv im Rest der Welt und wollte es übernehmen?
Ja, ob das nun sexy oder attraktiv ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es hat offensichtlich viele Leute angezogen. Das lässt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen greifen, auch schon lange vor Alexander dem Großen im Übrigen, dass einzelne Kulturgüter übernommen werden. Beispielsweise die griechische Kunst mit ihrem sehr naturalistischen Auftreten ist bei vielen möglicherweise attraktiv gewesen, auch schon vor Alexander dem Großen. Die griechische Sprache verbreitet sich automatisch, weil sie ja doch eine der Verwaltungssprachen jetzt ist. Und mit Sprache geht ja immer auch ganz viel einher. Man fängt an, plötzlich anders zu denken.
Stimmt.
Oder andere kulturelle Errungenschaften wie das Theater, das es in dieser Form vorher in der Welt nicht gegeben hat, das verbreitet sich auch mit den Griechen. Und so kommt ein Baustein vielleicht zu dem anderen. Man übernimmt immer mehr aus dem griechischen Kulturraum und am Schluss ist man sowas wie ein Grieche.
Jetzt kannten die Griechen ja aber auch diesen Begriff Barbar, ne? Dass es also irgendwie Menschen gibt außerhalb ihrer griechischen Welt. Steckte da eigentlich auch schon sowas wie eine Wertung drin? Also steckt auch in der Idee des Hellenismus eine Wertung? Hier kommt was Besseres, um zum Beispiel eine Kultur wie die der Perser abzulösen?
Ja, also mit dem Begriff Barbar ist sicherlich auch eine Wertung verbunden. Aber das ist Weltgeschichtliche auch nichts Besonderes, dass meistens ja Leute stimmt, sich von anderen abgrenzen und sich dann für die Krönung der Schöpfung oder was auch immer halten. Mhm. Also der Begriff Barbar ist sicherlich irgendwie auch wertend zu denken. Aber in Bezug auf die Perser wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. Es gibt in der griechischen Kunst ja auch vorher schon die sogenannte orientalisierende Phase, mhm, wo man aus dem Orient, aus Mesopotamien wichtige kulturelle Impulse selber in Griechenland übernimmt und dann wieder neu zusammenbaut, neue Dinge daraus kreiert. Also es ist nicht so hermetisch abgeschlossen, auch gegenüber den vermeintlich schlechteren, minderwertigeren, mhm, Barbaren. Und ich wäre auch bei Alexander dem Großen in dem Punkt sehr vorsichtig, denn er hat schon zu seinen Lebzeiten sehr viele Aspekte der persischen Kultur, des persischen Hoflebens, der persischen Administration nicht etwa abgeschafft, sondern integriert in sein neues Herrschaftsverständnis, mhm, und übernommen. Im Übrigen auch nicht unbedingt immer auf eine Art und Weise, dass seine eigenen Zeitgenossen Griechen und Makedonen das für gut befunden hätten. Mhm.
Wir haben das vorhin schon mal kurz angeschrieben, aber geht das Persische auch dann ein bisschen im Hellenistischen auf?
Das geht mit Sicherheit auch ein Stück weit auf. Bei der Massenhochzeit von Susa, ja, 324 vor Christus, wird ja unter anderem nicht nur Alexander verheiratet mit zwei Damen aus dem persischen Königsgeschlecht, sondern auch eine ganze Reihe von Personen seines direkten Umfeldes heiraten adlige Damen, wenn man das mal so bezeichnen möchte, aus, mhm, dem persischen Milieu. Auch wenn viele davon sich wieder von ihren Frauen getrennt haben, so wissen wir doch zumindest bei Seleukos dem Ersten, dass er seine persische Frau behalten hat und noch über 100 Jahre später innerhalb dieser dann sich etablierenden Dynastie viele männliche Mitglieder auch persische Namen getragen, mhm, haben. Also dieses persische Element ist nicht etwa weg, sondern bleibt auch noch für viele Generationen in dieser Familie zumindest sehr stark präsent.
Sie haben ja angesprochen, die Massenhochzeit von Susa, Herr Mittag, ein irres Ereignis irgendwie, eine beliebte Geschichte deshalb, auch eine 5-tägige Massenhochzeit, die Alexander da veranstaltet, mit sich selbst und seinen, glaube ich, 80 ungefähr treuesten Gefolgsleuten. Ist das dann sowas wie, ja, gelebte Hellenisierung oder wie, oder ist es vielleicht reine Strategie gewesen?
Also, ne, Sie spitzen das natürlich jetzt sehr zu, mhm, und da würde ich den zweiten strategischen Aspekt doch ein bisschen stärker machen. Die Hochzeit selber, jetzt auf die Frage der Hellenisierung bezogen, mhm, die Hochzeit selber hat stattgefunden nach persischem Ritus.
Ah, ja.
Und nicht etwa nach griechischem oder makedonischem Ritus. Das ist ein deutliches Signal an die besiegten Perser gewesen, dass man eine Art, ja, Versöhnungsakt auch hier nach dem Ende des Feldzuges versucht durchzuführen. Und die Vereinigung des makedonischen, ja, ich nenne es einfach mal Hochadel, auch wenn der Begriff problematisch ist, mit dem persischen Hochadel, soll sicherlich auch rein pragmatisch diese beiden Gruppen zusammenführen, in der Hoffnung, dass dann in der Zukunft daraus vielleicht sowas wie eine neue Führungselite für dieses riesige multiethnische Großreich, das Alexander dort zusammen erobert hat, entstehen kann.
Schauen wir uns doch dann noch zum Schluss an, Herr Mittag, was aus dieser Hoffnung geworden ist. Also wir hatten ja ganz am Anfang die Epoche des Hellenismus, die endet offensichtlich. Aber diese Idee des Hellenismus, dass die griechische Kultur eben auch neue Teile der Welt erschließt, sich auch mit anderen vermischt, wie Sie es eben beschrieben haben, hat das in irgendeiner Weise überlebt?
Ja, das hat mit Sicherheit überlebt, auch bis heute. Mhm. Liegt aber vielleicht gar nicht mal primär so sehr an Alexander dem Großen, sondern auch daran, dass die Etrusker und Römer auch sehr stark sich selber hellenisiert haben, viel, mhm, aus der griechischen Kultur übernommen haben und diese von den Römern übernommenen Kulturgüter dann auch weiter transportiert wurden über die Nachfolgereiche eigentlich in vielerlei Hinsicht bis heute. Insofern könnte man eine ganz steile These aufstellen und sagen, die Hellenisierung hält eigentlich immer noch an.
Bei den Etruskern waren wir schon, bei den Römern machen wir bald weiter. Im Mittag haben sie uns die perfekte Steilvorlage hier eben geliefert. Danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Also Alexander der Große war Makedone, herrschte über Griechenland zuerst und dann später über ein hellenistisches Weltreich. Eines der größten, das die Geschichte der Menschheit so bisher gesehen hat. Jetzt waren wir ja aber in der griechischen Antike, unmittelbar vor Alexander, ich würde mal behaupten, eigentlich auf einem anderen Trip unterwegs. Ne? Mit allen Einschränkungen, klar, das muss man immer wieder dazu sagen, mit allen Einschränkungen haben wir aber doch schon mal von Demokratie gesprochen. Und Matthias, da muss man sagen, bei der Form von Herrschaft, wie sie Alexander ausgeübt hat, da war für Mitbestimmung seiner Leute und vor allem Mitbestimmung der Menschen in den Ländern, die er erobert hat, eigentlich wenig Platz.
Ja, da würde ich wohl vollkommen zustimmen, gleichwohl es eben eine Geschichte gibt, die doch das Gegenteil sozusagen sein könnte, nämlich seine Krieger. Die hatten nach Jahren der Kämpfe die Nase voll und haben sozusagen gemeutert, um ihn zur Umkehr und zum Weg zurück nach Hause zu zwingen. Also in Anführungsstrichen Mitbestimmung in Reinform, nämlich mit Druck. Ja. Ansonsten wird er ja durchaus als Exzentriker angesehen und viele Griechen sahen in ihm auch einen Barbaren, der mit der griechischen Demokratie von Solon oder Kleisthenes eben wenig am Hut hatte.
Die wir in den letzten Folgen besprochen haben, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Also heute haben wir uns mit einer Person beschäftigt, Alexander der Große, für den demokratisches Miteinander keine große Rolle gespielt hat. Nächste Woche sieht das dann aber schon mal ein bisschen wieder anders aus. Ihr merkt, und das wird uns in diesen 100 Folgen begleiten, dieses Verhältnis von Autokratie zu Demokratie, Herrschaft der vielen zu der wenigen, das ist wie so eine Welle und geht auch immer ein wenig hin und her. Nächste Woche, Matthias, wird nämlich wer im Mittelpunkt sein?
Ja, wir sind dann erstmal im Jahr 287 vor Christus im alten Rom. Damals machte eine neue Wehrverfassung die Runde, die wohl stark zu Lasten der sogenannten Plebejer gegangen ist. Deren Gegenspieler, die Patrizier hingegen, fanden diese Verfassung okay. Um sich zu wehren, griffen die Plebejer zu einem Mittel, das wir heute auch noch kennen, nämlich Generalstreik. Und dabei wählten sie Quintus Hortensius zu ihrem Volkstribun. Und der brachte einen Stein ins Rollen, der auch heute in unserem politischen Alltag eine ganz große Rolle spielt. Das Plebiszit oder die Volksbefragung.
Das Plebiszit also, wenn die Plebejer einfach mal rausgehen aus der Stadt und streiken und alles niederlegen, diese Plebiszite der römischen Geschichte, die sind dann nächste Woche Thema hier in Eine Stunde History. Für heute sage ich danke dir, Matthias, danke an Technik und Producer für unseren Sound und danke ans ganze Team fürs Mitarbeiten. Markus Dichmann ist mein Name, habt eine schöne Woche, bis dann, ciao.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.